SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Florian Mayer. Guten Morgen. Das sind heute unsere Themen. Milliardenschulden, Finanzpaket im Bundesrat, Saarland wird zustimmen. Picobello-Aktion, neuer Teilnehmerrekord erwartet und Proteste gehen weiter. Polizei in der Türkei geht mit Tränengas gegen Demos vor. Das Wetter im Saarland heute sonnig mit ein paar Schleierwolken bei 17 bis 21 Grad. Das hunderte Milliarden schwere aus Schulden finanzierte Sondervermögen von Union und SPD und die damit eng verknüpfte Lockerung der Schuldenbremse im Grundgesetz nehmen heute Vormittag voraussichtlich ihre letzte Hürde. Nachdem der Bundestag dem Finanzpaket zugestimmt hat, ist heute die Länderkammer dran. Der Bundesrat. Und wie im Bundestag ist für eine erfolgreiche Abstimmung im Sinne von Schwarz-Rot eine Zweidrittelmehrheit der Bundesländer notwendig. Das heißt, bis kurz vor Abstimmung wird noch versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten, berichtet Uli Haug aus Berlin.
Insgesamt 69 Stimmen haben die 16 Bundesländer. Und für die Grundgesetzänderungen sind davon zwei Drittel, also mindestens 46 Stimmen nötig. Um die zu erreichen, war es wichtig, dass sich am Montag CSU und Freie Wähler in Bayern auf eine Zustimmung geeinigt haben. Denn die ausschließlich von CDU, SPD und Grünen gestellten Landesregierungen kommen im Bundesrat nur auf 41 Stimmen. Es fehlen also noch 5. Die 6 bayerischen Stimmen könnten also am Ende den Ausschlag geben. Bis zuletzt wird aber auch in anderen Bundesländern noch um Zustimmung der Regierungspartner geworben. So wird beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen von der regierenden SPD versucht, die Koalitionspartner von der Linkspartei zu überzeugen. Für die Länder geht es um viel Geld. Sie sollen 100 Milliarden Euro aus einem Investitionspaket für Infrastruktur und mehr Spielraum für eigene Verschuldung bekommen.
Und da überrascht es wenig, dass das chronisch klamme Saarland bei der heutigen Bundesratssitzung der Grundgesetzänderung zustimmen wird. Direkt zu Beginn der Sitzung wird auch Ministerpräsidentin Rehlinger hierzu eine Rede halten. Darüber hinaus wird das Saarland 2 eigene Bundesratsinitiativen einbringen. Die Details von SR-Info-Reporter Aaron Klein.
Zum einen soll die Bundesregierung dazu aufgefordert werden, sich für eine europaweit abgestimmte Strategie einzusetzen, um auf Strafzölle der USA zu reagieren. Hierzu werden unter anderem gezielte Maßnahmen zur Stärkung der deutschen Stahlbranche vorgeschlagen. Mit der Entschließung soll der Bundesrat die Strafzölle etwa auf Stahlimporte als ernsthafte Bedrohung für die deutsche und europäische Wirtschaft einstufen. Eine zweite saarländische Bundesratsinitiative beschäftigt sich mit der Schaffung sogenannter grüner Leitmärkte. So soll die Nachfrage nach klimafreundlich hergestellten Grundstoffen wie Stahl gestärkt werden, bis diese Märkte selbst wettbewerbsfähig werden. Das Saarland schlägt unter anderem vor, dass die Bundesregierung öffentliche Aufträge nutzen sollte, um die Nachfrage nach CO2-reduziertem Stahl zu erhöhen.
Das Saarland fördert den Aufbau eines Frühwarnsystems für Hochwasser- und Starkregenereignisse. Nach Angaben des Umweltministeriums stellt das Land dazu knapp 53.000 Euro bereit. Die Förderung erfolgt im Rahmen eines dreistufigen Projekts. In der ersten Phase bauen die Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und der Saar-Pfalz-Kreis eigene Frühwarnsysteme auf. Dabei werden sie von einem Team der Hochschule für Technik und Wirtschaft wissenschaftlich begleitet. In der zweiten Phase sollen die Systeme zusammengeführt werden. In Phase 3 soll dann ein landesweites System entstehen. In Saarbrücken müssen sich Autofahrer rund um das alte Stadtbad ab heute auf Behinderungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten in der Richard-Wagner-Straße. Die Straße wird in einem Teilbereich voll gesperrt, voraussichtlich bis Ende Juni. Eine Umleitung ist ausgeschildert, auch die Buslinien 112 und 124 in Richtung Hauptbahnhof müssen umgeleitet werden. Der ZKE erneuert in der Richard-Wagner-Straße den Schmutz- und Regenwasserkanal. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Ursulinen- und Karcherstraße. Nach Angaben der Stadt belaufen sich die Kosten auf 400.000 Euro. Heute und morgen werden wieder zehntausende Saarländerinnen und Saarländer unterwegs sein und Müll einsammeln. Der Entsorgungsverband Saar EVS hat erneut zur Aktion Saarland Picobello aufgerufen. Die Aktion jährt sich an diesem Wochenende bereits zum 20. Mal. SR-Info-Reporter René Henken.
In allen 52 saarländischen Städten und Kommunen beteiligen sich Menschen an der Müllsammelaktion. Heute sind vor allem Schul- und Kindergartengruppen auf den Spielplätzen, Grünanlagen und im Wald unterwegs, morgen vor allem Vereine und Verbände. Deshalb bitten sowohl der EVS als auch der Landesbetrieb für Straßenbau die Verkehrsteilnehmer, heute und morgen besonders vorsichtig zu fahren. Vor allem wenn Menschen am Straßenrand unterwegs sind, sollten Autofahrer etwas langsamer fahren und genügend Abstand zu den freiwilligen Helfern halten. Im vergangenen Jahr wurden bei der Picobello-Aktion mehr als 328 Tonnen Müll von den rund 54.000 Menschen im Saarland gesammelt. Der EVS geht davon aus, dass der Teilnehmerrekord aus dem vergangenen Jahr nochmals überboten wird.
Der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte Beil ist für einen bekannten Preis nominiert worden. Er ist einer von 12 Kuratoren, die das Fachmagazin Art für den Art-Kuratorenpreis in Betracht zieht. Konkret geht es dabei um die Ausstellung The True Size of Africa, die noch bis zum August in Völklingen zu sehen ist. Es ist das erste Mal, dass eine Ausstellung des Weltkulturerbes für den Preis nominiert wurde. Die Auszeichnung wird im April vergeben. Wer verstehen möchte, was Kulturkampf bedeutet und wie er mit allen möglichen Mitteln erbittert geführt werden kann, sollte einen Blick auf das US-amerikanische Bildungssystem werfen. Dieses seit mehreren Jahren ablaufende Drama erreicht nun seinen ersten Höhepunkt innerhalb der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Der hat jetzt per Dekret das 1979 gegründete Bildungsministerium angewiesen, sich selbst zu zerschlagen. Die Zuständigkeit über das Bildungswesen solle damit wieder vollständig an die einzelnen Bundesstaaten zurückgehen, lautet es in der Begründung. Dafür ist das Ministerium aber größtenteils ohnehin nicht zuständig. Die Hintergründe von Linda Staude aus Washington.
Trump macht das Bildungsministerium für das schlechte Abschneiden amerikanischer Schüler im internationalen Vergleich verantwortlich. Allerdings sind in den USA die Staaten und Gemeinden für die eigentliche Bildungspolitik verantwortlich. Das nationale Bildungsministerium verwaltet vor allem dringend benötigte Förderprogramme. Verbilligte Kredite für Studenten, Zuschüsse für Schulmahlzeiten, Förderung für behinderte Schüler oder solche aus armen Familien. Trump versicherte, dass diese Programme erhalten bleiben und auf andere Ministerien verteilt werden sollen. Es ist allerdings unklar, ob der Präsident seine unpopulären Pläne tatsächlich umsetzen kann. 60% der Amerikaner lehnen sie Umfragen zufolge ab. Zwar hat die Bildungsministerin bereits rund die Hälfte ihrer Belegschaft gefeuert, aber abschaffen kann das Ministerium nur der Kongress. Und dafür gibt es derzeit keine ausreichende Mehrheit.
In der Ukraine hat es in der Nacht einen massiven russischen Angriff gegeben. Nach Medienberichten gab es mehr als 15 Explosionen in der südukrainischen Hafenstadt Odessa. An mehreren Orten seien Brände ausgebrochen. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Auch die Region Saporischschja wurde nach Regierungsangaben angegriffen. 5 Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind. In der Türkei halten die Proteste gegen die Festnahme des Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu weiterhin an. In Istanbul selbst hatten sich trotz eines Versammlungsverbots, wie bereits gestern Abend, tausende Menschen zu Demonstrationen versammelt. Dazu aufgerufen hatte die Partei İmamoğlu's die CHP. Die Polizei ging mit Gummigeschossen und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Uwe Lüb für die SR-Info-Rundschau.
Der CHP-Bürgermeister von Ankara, Yavaş, und Parteichef Özel riefen zu friedlichen Protesten auf. Özel ließ von der Bühne aus beim Gouverneur anrufen, um das Versprühen von Tränengas zu stoppen. Auch in Ankara sind zumeist Studierende mit Tränengas auseinandergetrieben worden. Für heute Abend hat die CHP zu Demonstrationen in 14 Großstädten und 21 Provinzen der Türkei aufgerufen. Am Abend hat sich Präsident Erdogan erstmals zur Festnahme İmamoğlu's geäußert. Auf einer Veranstaltung seiner AK-Partei in Ankara sagte er, die Opposition könne die Vorwürfe gegen İmamoğlu nicht entkräften, weil sie wisse, dass sie wahr seien. İmamoğlu ist unter anderem wegen angeblicher Korruption und Terrorunterstützung festgenommen worden.
In Ludwigsburg bei Stuttgart sind bei einem mutmaßlichen Straßenrennen 2 unbeteiligte Frauen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren gestern Abend 2 Autos mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit über eine Hauptverkehrsstraße. Eines der beiden Fahrzeuge prallte gegen das Auto der beiden Frauen, die von einer Tankstelle in die Straße einbogen. Ihr Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert. Beide Frauen starben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Autos, das die beiden Frauen rammte, wurde festgenommen. Der Fahrer des anderen Wagens ist auf der Flucht. Und damit noch kurz zum Sport. In der Fußball Nations League hat die deutsche Mannschaft gute Chancen auf das Erreichen des Finalturniers. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann gewann das Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien mit 2:1. Die Treffer für das DFB-Team erzielten Tim Kleindienst und Leon Goretzka. Das Rückspiel ist am Sonntag in Dortmund.